Zwei Schuhverkäufer von zwei verschiedenen Schuhfabriken bekommen gleichzeitig den Auftrag, in einer afrikanischen Kleinstadt den Markt zu erkunden und dort den Schuhverkauf anzukurbeln. Beide Verkäufer kennen sich nicht, beide reisen gleichzeitig mit dem gleichen Flugzeug an, beide ziehen ins gleiche Hotel ein, beide blicken am Nachmittag von ihrem Balkon ihres Hotelzimmers hinunter auf die Straße und beobachten das emsige Treiben in dieser Stadt. Nachdem sie einige Zeit zugeschaut haben, gehen sie in ihr Zimmer, machen ihr Laptop auf und schreiben einen ersten Bericht an ihre Firma. Der eine schreibt: Hallo Herr Müller. Ich bin gerade hier angekommen, habe mir einen klaren ersten Eindruck verschaffen können. Ich habe sofort erkannt, hier trägt keiner Schuhe. Es ist aussichtslos, hier einen Schuhmarkt zu erschließen. Wer soll bei der Hitze und der Armut hier Schuhe kaufen? Um nicht unnötig weitere Kosten zu produzieren, werde ich heute noch die Rückreise antreten. Mit freundlichen Grüßen, Armin Hoffnungslos. Der andere schreibt: Hallo Herr Meier, ich bin gerade hier angekommen, habe mir einen klaren ersten Eindruck verschaffen können. Ich habe sofort erkannt, hier trägt keiner Schuhe. Es ist der pure Wahnsinn, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, hier Schuhe zu verkaufen. Ein riesiger, unerschlossener Markt liegt ungenutzt vor uns. Schickt schon mal schnell einen Container Sandalen und dann weitere Sortimente, damit wir den Erfolg einfahren können, bevor andere bemerken, was hier möglich ist. Mit freundlichen Grüßen, Hennes Zuversicht. Wer nicht will, sucht nach Gründen, weshalb es nicht funktionieren kann. Wer will, sucht nach Chancen, die es möglich machen. Wer nicht glaubt, sieht Gefahren trotz Möglichkeiten. Und wer glaubt, sieht Möglichkeiten trotz Gefahren. 12 Kundschafter sahen das Gleiche. 12 Personen erlebten das Gleiche. 12 Männer trugen abwechselnd die gewichtigen Früchte des Landes. Und am Ende fällt ihr Fazit doch so unterschiedlich aus. Die einen sagen Sackgasse, die anderen sagen weites Land. Die einen sagen, wir schaffen es nie. Und die anderen sagen, es wird uns gelingen. Die einen sagen rückwärts. Und die anderen sagen vorwärts. Wer hatte recht? Wer lag richtig? Die einen brechen auf, zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Lieber die Sicherheit der Sklaverei als die unbekannte Freiheit. Und die anderen brechen auf nach vorne in das verheißene Land und sagen, lieber das Risiko beim Schritt in die Fremde als die Sicherheit in der Wüste. Wer hatte recht? Nur Kaleb und Josua hatten recht. Nur ihre Folgerung war die richtige. Nur ihr Weg war der gesegnete. Die Sicht der 10, die ist nachvollziehbar, aber falsch. Nachvollziehbar, aber trotzdem falsch. Unsere Welt braucht Hoffnungsträger wie Kaleb und Josua. Sie braucht Freundschaften, Beziehungen der Hoffnung. Sie braucht Beziehungen, die sich stark machen für den Weg Gottes. Sich zu den 10 zu stellen, das war leicht. Sie fanden schnell Zustimmung beim ganzen Volk. Sie wurden unterstützt. Sich zu den 2 zu stellen, das war gefährlich. Die wurden angefeindet, ihr Leben war sogar bedroht. Es ist nicht leicht, in dieser Minderheitenposition zu sein. Als Christ in der Schule hatte ich auch oft keinen leichten Stand mit meiner Haltung. Und wie gut tat da eine Freundschaft zu einem Klassenkameraden, der auch Christ war. Und wie schön war es, als irgendwann noch ein Dritter sich unerwartet zu Jesus bekannte und sich zu uns stellte. Das tat richtig gut. Wir brauchen Freundschaften, die uns fördern. Warum waren Kaleb und Josua Hoffnungsträger und keine Bedenkenträger? Wir schauen uns ihre Freundschaft an. Wir schauen uns diese ganze Beziehung noch etwas näher an. Das erste, Hoffnungsträger suchen sich Vertraute. Das ist der erste Schritt. Mose wählte 12 Männer aus. Aus jedem der 12 Stämme vom Israel einen. Die waren auch vorher schon als Leitungspersonen anerkannt. Sie werden hier Fürsten genannt oder vornehme Männer. Sie hatten sich also in ihren einzelnen Stämmen schon qualifiziert. Doch wie wir gesehen haben, hatte ihre Leitung eine sehr unterschiedliche Qualität und Ausrichtung. Als neu zusammengesetztes Team, 12 Männer, mussten sie sich erst einmal finden. Was nehmen wir mit auf die Reise? Wie teilen wir es auf? Wie verhalten wir uns? Worauf achten wir besonders? Wie wollen wir denn gemeinsam so miteinander umgehen? 40 Tage heimliches Auskundschaften, das war eine sehr intensive Zeit für die 12. Und so haben sich auch unterwegs schon Allianzen gebildet. Allianzen des Herzens. Mit wem kann ich gut? Allianzen des Glaubens, der Hoffnung. Und wie wir gesehen haben, auch Allianzen des Jammerns und des Zweifelns, wenn die Füße wehtaten. 2 Männer in dieser Gruppe suchen und finden sich, Kaleb und Josua. Josua bleibt hier an dieser Stelle noch einmal ganz im Hintergrund. Noch ist Kaleb der Wortführer. Ich erinnere an die letzte Predigt, wie es war mit Barnabas und Paulus. Josua lehnt sich an Kaleb an. Er schließt sich ihm an und er verbündet sich mit Kaleb. Und sicher wurden schon unterwegs Gespräche darüber geführt, was die 12 denn nach ihrer Ankunft zurück im Lager wir alles berichten werden und wie sie die Lage wohl beurteilen. Und klar wird, dass 2 die Lage ganz anders beurteilen als die anderen 10 und dass sie sich auf ihr Statement auch schon vorbereitet haben. Warum finden sich ausgerechnet die beiden zusammen? Weil sie die Gefahr herunterspielen? Weil sie blind sind für die zu erwartenden Schwierigkeiten, vielleicht ein bisschen naiv? Oder weil sie sich überlegen fühlen und besser als die anderen? Nein, es ist ihre Haltung, es ist ihr Glaube und es ist ihr Festhalten an dem Wort der Verheißung. Wenn solche Leute sich zusammenfinden, dann werden sie zu Hoffnungsträgern. Hoffnungsträger suchen sich Vertraute und verbünden sich. Und der zweite Gedanke, Hoffnungsträger hören mit Ohren des Staunens. Sende Männer aus, sagt Gott zu Mose, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Kaleb und Josua hören, dass der Auftrag von Gott kommt. Von Gott kommt dieser Auftrag. Wow! Gott sendet aus. Er sendet uns aus. Wir gehören dazu. Wir sind von allerhöchster Stelle beauftragt. Das ist Verpflichtung. Das gibt Autorität. Das gibt Bedeutung. Wow! Von Gott kommt das. Hoffnungsträger handeln nicht in ihrem eigenen Auftrag. Sie sind Stellvertreter Gottes. Botschafter an Christi Stadt, nennt sie Paulus. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Botschafter Christi in dieser Welt. Wir setzen keine eigenen Ziele um. Wir verwirklichen nicht uns selbst. Wir verwirklichen Reich Gottes in dieser Welt. Reich Gottes. Unser Auftrag ist kein bisschen kleiner. Wow, das ist was, oder? Dein Leben kann gar nicht größer aufgewertet als mit dieser Tatsache, dass du von Gott auserwählt bist und dass er dich will. Der Auftrag kommt von Gott. Und das Zweite, was wir hier entdecken und was diese Hoffnungsträger sehr wach hören, das ist die Absicht. Gott will geben. Das sagt er schon hier gleich ganz am Anfang, bevor sie losgeschickt werden. Gott will geben, seine Absicht ist klar, seine Kraft ist auch klar. Die haben sie vorher beim Auszug aus Ägypten ja schon erlebt. Und damit ist auch klar, dass Gott es umsetzen kann. Und damit ist auch klar, dass Gott das, was er will, auch tun wird in Zukunft. Und jetzt werden 12 Leute ausgewählt, die sollen stellvertretend für das Volk anschauen, was Gott geben wird. Der Auftrag an sie heißt nicht, schaut euch um, ob es möglich ist oder nicht. Der Auftrag an sie lautet, schaut euch um, wie es sein wird. Umsehen, um die Vorfreude zu steigern, nicht die Bedenken. Umsehen, um die Abhängigkeit von Gott zu steigern. Wir können es nicht, aber Gott kann. Umsehen, um den Glauben wachsen zu lassen und nicht die Angst. Gott will geben. Wow. Was steigert sich bei meiner? Was steigert sich bei deiner Art zu reden? Hoffnung oder Angst? Glaube oder Mutlosigkeit? Ich brauche Verbündete, dass mein Reden, dass mein Zeugnis anderen Mut macht. Hoffnungsträger hören mit Ohren des Staunens, wow, was hat Gott vor? Und das Dritte in dieser Beziehung. Die Hoffnungsträger sehen mit Augen der Verheißung. Das schließt sich hier direkt an. Der Auftrag und die Absicht Gottes, das sind die Grundlage, auf der die beiden ihre Beziehung knüpfen. Und auf dieser Grundlage sehen Kaleb und Josua auch schon das Neue, das kommende Land. Und sie sind sich sicher, Gott wird das Gute geben. Gott wird das Gute geben. Sie sehen überdimensionierte Trauben. Das ist der Traum jeden Winzers, was hier beschrieben wird. Es kommt nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf die Qualität. Gut, ja. Die sind so begeistert, dass sie dieses Tal, in dem sie die Trauben ernten, Eschkol nennen, nach dieser Megatraube. Sie sehen Granatäpfel, die Frucht der Liebe. Sie bringen Feigen mit, die süße Frucht des Genusses. Und sie sehen es und sagen, all das wird bald uns gehören. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Überfluss, endlich raus aus der Wüste. Die Augen der Verheißung sehen das Gute als erreichbar an. Das wird uns gehören. Und das Zweite? Die Augen der Verheißung sehen, dass Gott das Böse überwinden wird. Die Kundschafter sehen die körperliche Überlegenheit der Menschen. Sie sehen die befestigten Städten. Sie sehen, dass schon ganz viele Siedlungen dort gegründet wurden. Und sie sehen, all das wird Gott nicht aufhalten. Es wird uns nicht aufhalten. Wir haben es gesehen, aber es hält uns nicht auf. Die Augen der Verheißung sehen das Böse als besiegbar. Josua und Kaleb leugnen hier nicht die Stärke der Völker. Sie übersehen nicht das Potenzial an Widerstand. Doch sie sehen Gottes Zusagen als die größere Wirklichkeit als alle Bedrohungen. Sie sehen die Chancen und sie sehen die Grenzen, allerdings nicht gleichwertig, weil sie mit den Augen der Verheißung Gottes sehen. Die Augen der Verheißung tragen die Hoffnung in jede Bedrohung hinein. Um dir diesen Blick nicht verrücken zu lassen, brauchst du einen Verbündeten. Brauchst du einen Freund, der sich mit dir auf die Verheißung Gottes gründet. Gute Freunde unterstützen die Hoffnung. Und der vierte Aspekt in dieser Beziehung, Hoffnungsträger reden dann auch mit Worten der Hoffnung. Die 10 sagen, wir haben gut beobachtet, wir haben keine Chance. Das war einleuchtend, aber falsch. Und dann lesen wir, Kaleb aber versuchte sie zu beruhigen und er rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen, sagt eine andere Übersetzung. Warum ist er sich so sicher? Weil er die Verheißung Gottes im Herzen trägt. Und weil er gesehen hat, was Gott geben will, was möglich ist. Ich verstehe jeden, der an dieser Stelle sagt, Kaleb, du bist doch wahnsinnig. Nein, du sprichst nicht für uns. Wir können es nicht, es kann nicht sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Vorstellen kann sich das nur der, der Gottes Vorstellung im Herzen trägt. Es kommt im Glauben nicht darauf an, was ich mir vorstellen kann. Es kommt darauf an, was Gott mir vorgestellt hat, was er mir vor Augen gestellt hat als neue zukünftige Wirklichkeit. Kaleb sagt, Gott will und darum können wir. Hoffnung gründet sich auf Gott, nicht auf meine Kraft. Hoffnung nährt sich an Gottes Möglichkeiten, nicht an meinen. Menschlich gesehen war es eine große Dummheit, dieses Land besitzen zu wollen. Mit Gottes Augen gesehen war es eine große Dummheit, sich jetzt zurückzuziehen und darauf zu verzichten. Drücken meine Worte die Sicht Gottes aus oder nur meine persönlichen Ängste? Um meinen Worten Hoffnungskraft zu geben, brauche ich einen Freund, der mich unterstützt, der sich mit mir verbindet auf diese Hoffnung hin. Und der fünfte Aspekt in dieser Beziehung, Hoffnungsträger handeln mit Herzen des Glaubens. Kaleb wagt an dieser Stelle als erstes den Widerspruch. Er sagt, wir können. Die anderen arbeiten jetzt mit Gerüchten, um ihrer Angst Nachdruck zu verleihen. Und sie sagen, das Land frisst seine Bewohner. Sie arbeiten mit starken Emotionen. Wir fühlten uns wie Heuschrecken und empfanden sie als Riesen. Sie bringen das Volk auf ihre Seite und stürzen dieses Volk in ein tiefes Loch. Und wir lesen, sie schrien und weinten die ganze Nacht. Sie bringen das Volk schließlich in Aufruhrstimmung. Und sie beschimpfen ihre Leiter, Mose und Aaron. Und sie wollen sie sogar absetzen und steinigen. Eigentlich eine hoffnungslose Lage für Kaleb und für Josua. Klug wäre es gewesen, sich jetzt zurückzuziehen und den anderen Recht zu geben oder wenigstens die Klappe zu halten. Das wäre jetzt meine Empfehlung gewesen an die beiden. Das eigene Leben schonen und die Einheit des Volkes nicht gefährden, auch wenn es in die falsche Richtung geht. Aber es stand so viel auf dem Spiel. Es stand die Verheißung Gottes auf dem Spiel. Es stand auf dem Spiel, dass Gottes Reich in dieser Welt ein Stück weit mehr sichtbar wird. Und so wagen Kaleb und Josua selbst in dieser aufgeheizten Stimmung noch einen Versuch. Und sie stellen noch einmal die Schönheit dieses Zieles dar. Sie stellen noch einmal klar, dass Gott mit ihnen ist und dass es darum möglich ist. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und er wird uns dieses Land schenken. Da liegt ihr ganzes Herz drin in dieser Aussage. Kommt doch mit. Und sie bringen sich selbst in Gefahr für ihre Überzeugung. Und sie stellen sich vor das Volk. Sie machen sich angreifbar. Sie lassen sich nicht einschüchtern von Weinen und von Jammern und von Wut und Verzweiflung. Das geht nur mit einer starken Freundschaft. Alleine ist dazu kaum einer bereit. Charles Epole schreibt über die Gemeinde: Das Haus der Gemeinde muss ein Ort sein, wo der Einspruch der Hoffnung eingelegt wird gegen die Beweisführung der Verzweiflung. Das ist Gemeinde. Der Einspruch der Hoffnung wird eingelegt, weil Gott kann, gegen die Beweisführung der Verzweiflung. Und diese Beweisführung ist oft so einleuchtend und so schlüssig, man kann ihr kaum widersprechen. Die Hoffnung kann. Und wir legen den Einspruch der Hoffnung ein, weil Gott kann, koste es, was es wolle. Und der letzte Aspekt. Hoffnungsträger warten auf das Eingreifen Gottes. Es kommt nicht gut in dieser Geschichte. Die Zehn und das Volk beschließen, ihre Leiter zu steinigen, und sie beginnen schon, Steine aufzuheben. Und dann lesen wir, da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten. Gott verhindert Schlimmeres für Mose und für Aaron, für Kaleb und für Josua. Er verhindert, dass das Volk seinen bösen Plan ausführen kann und zurück in die Sklaverei nach Ägypten wandert. Ich glaube, dass das letztlich immer das Entscheidende ist. Gottes Erscheinen ist der Punkt, der alles verändern kann. Alle sehen ihn. Alle erkennen dann auch, dass Kaleb und Josua recht hatten. Sie erkennen, dass Gott wirklich alle Macht hat. Und wie schön wäre es gewesen, wenn sie das schon früher erkannt hätten. So wie Kaleb und wie Josua. Doch jetzt hatte das Volk ihre Chance verspielt. Gott ordnet eine 40-jährige Wartezeit an in der Wüste. Und erst die nächste Generation wird das verheißene Land betreten, und alle, die jetzt leben, werden bis dahin gestorben sein, außer Josua und Kaleb. Bleiben wir bei der Freundschaft der beiden. Auch die größten Hoffnungsträger warten darauf, dass Gott in Erscheinung tritt. Sie können mit ihren Argumenten nicht überzeugen. Letztlich ist es immer Gott selbst, der in die Herzen jedes Einzelnen hineinreden muss und überzeugen muss. Sie bleiben alleine und hoffnungslos unterlegen, wenn Gott nicht eingreift. Sie riskieren ihr Leben für ihre Überzeugung. Die Umstände machen den Glauben nicht klein, auch wenn sie mit dem Tod bedroht sind. Was für eine starke Freundschaft. Was für eine stark machende Freundschaft. Ich will so ein Freund sein. Und ich frage dich zum Abschluss der Predigt, welche Freundschaft brauchst du? Auf welche Seite willst du dich stellen, damit du zu Hoffnungsträger wirst? Gott will dich zu einem Kaleb oder Josua machen. Und die Gemeinde braucht dich als Kaleb oder als Josua. Die Welt braucht dich als Hoffnungsträger wie diese beiden. Und das, was wir als Gemeinde in dieser Welt sind, das ist doch viel mehr als Schuhverkäufer in Afrika. Und wenn du heute eine Mail an Gott schreiben müsstest über deine Beobachtungen und über die Schlussfolgerungen daraus, was würde da drin stehen? Lieber Gott, hier tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Da liegen Chancen vor mir, davon habe ich doch schon lange geträumt. Ich nehme es als Zeichen, ich gehe den ersten Schritt in die Weite. Hilf uns heraus aus unseren Begrenzungen, nimm die Ängste mit all deiner Macht weg. Wenn du mutig bleiben willst, dann such dir einen Freund, der sich mit dir auf Gottes Verheißungen gründet. Oder stärke einem den Rücken, der mutig Gottes Kraft und Möglichkeiten vertraut. Das weite Land, es wartet auf dich. Amen.